Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge des Kompetenznetzwerkes Antidiskriminierung und Diversitätsorientierung. In dieser Folge sprechen Areta Mbaruk von Antidiskriminierung in der Arbeitswelt, ADA Bremen, Hamza Barashet und Eva Maria Andrades vom Antidiskriminierungsverband Deutschland, ADVD, über Antidiskriminierungsberatung.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge des Kompetenznetzwerks Antidiskriminierung und Diversitätsorientierung. Wir haben uns heute hier getroffen, um über Antidiskriminierungsberatung zu sprechen. Das zentrale Thema des Antidiskriminierungsverband Deutschland, der Teil des Kompetenznetzwerks ist. Und ich habe mich heute hier mit zwei Kolleginnen verabredet, um über dieses Thema zu sprechen. Mein Name ist Eva Maria Andrades. Ich bin Geschäftsführerin des Antidiskriminierungsverband Deutschland, abgekürzt ADVD. Hamza und Areta, stellt euch doch bitte vor.
Ich bin Hamza Barashet, auch vom Antidiskriminierungsverband Deutschland. Ich bin da als Referentin für rechtlichen Diskriminierungsschutz tätig, in der Aus- und Weiterbildung, vor allem von BeraterInnen. Genau, war vorher auch Antidiskriminierungsberaterin beim Antidiskriminierungsnetzwerk Berlin und dann bei Kinder vor Diskriminierungsschützen in Berlin.
Mein Name ist Areta Mbaruk. Ich komme aus Bremen und arbeite dort in dem Projekt ADA, Antidiskriminierung in der Arbeitswelt, angesiedelt bei Arbeit und Leben. Wir beraten horizontal im Lebensbereich Arbeit. Und meine Aufgabe bei ADA ist die Koordination des Bremer Netzwerks gegen Diskriminierung. Das sind ganz unterschiedliche Anlauf- und Beratungsstellen im Land Bremen, die zum Thema Diskriminierung beraten. Entweder nur als Verweisberatung oder als qualifizierte Antidiskriminierungsberatungsstelle.
Vielleicht noch zum ADVD, der Antidiskriminierungsverband Deutschland ist der Dachverband der unabhängigen Beratungsstellen in Deutschland und ADA ist Mitglied im ADVD. Hamza und ich, wir sind in der Geschäftsstelle tätig. Wir freuen uns, dass wir in diesem Podcast mal über Antidiskriminierungsberatung sprechen können und zwar mit dem Ziel, im ersten Teil darüber zu sprechen, was ist es eigentlich, was ist Antidiskriminierungsberatung, was ist Diskriminierung, wie läuft ein Beratungsprozess ab. Im Weiteren wollen wir uns dann mit der Frage beschäftigen, welche Herausforderungen sehen wir in dem Arbeitsfeld, wie ist der überhaupt entstanden und welche Effekte haben eigentlich Antidiskriminierungsgesetzgebungen, insbesondere natürlich die Einführung des AGGs, auf Betroffene gehabt, aber auch auf die institutionelle Ebene. Wir starten mit der ersten Frage. Was ist denn eigentlich Antidiskriminierungsberatung? Ich glaube, wir haben alle was dazu zu sagen. Wir haben auch mal ein bisschen unterschiedliche Perspektiven und Erfahrungen auch, aber uns eint die gemeinsame Arbeit im ADVD und die Standards, die der ADVD dazu entwickelt hat. Ich werfe die Frage jetzt in die Runde. Was ist für euch Antidiskriminierungsberatung?
Antidiskriminierungsberatung ist eine bestimmte Beratungsform, die in meisterlei Hinsicht überschneiden hat mit anderen Beratungsformen, zum Beispiel der Opferberatung oder auch psychosozialer Unterstützung und in anderen Hinsichten sich auch davon unterscheidet. Es geht in erster Linie darum, einen Raum zu schaffen für Personen, die Diskriminierung erlebt haben, die Diskriminierung erfahren haben. Also einen Raum, in den diese Personen kommen können und über ihre Erfahrung sprechen können, vielleicht auch eine gemeinsame Einordnung vornehmen können von dem, was sie erlebt haben, wenn das gewünscht ist. Genau, geht aus der Tradition hervor, vor allem von antirassistischer Bewegung, also Anfang der 90er Jahre, als es vermehrt rassistische Anschläge gab, haben sich bestimmte Bewegungen formiert und daraus hat sich auch die Antidiskriminierungsberatung formiert. Und Mitte der 90er Jahre gab es dann die ersten Beratungsstellen, die Antidiskriminierungsberatung angeboten haben und das auch so benannt haben, damals noch ehrenamtlich. Und daraus haben sich dann im Laufe der Zeit auch mehr Beratungsstellen entwickelt und mittlerweile gibt es eben auch Beratungsstellen, die hauptamtlich beziehungsweise die mit einer entsprechenden Förderung beraten und diese Räume bieten und Personen, die Diskriminierung erfahren haben, beraten und begleiten. Das kann psychosozial sein, das kann auch durch das Aufzeigen von rechtlichen Handlungsoptionen sein. Das kann auch einfach ein einzelnes Beratungsgespräch sein, ein Erstgespräch, das können mehrere Beratungsgespräche sein. Da gibt es auch Unterschiede in der Art und Weise, wie Beratungsstellen arbeiten.
Das Charakteristische für mich für Antidiskriminierungsberatung ist, dass es eine parteiliche Beratungsform ist. Das heißt, dass die Menschen, die in die Beratung kommen, dass denen erstmal geglaubt wird. Und für viele ist genau das eigentlich das erste Mal, dass sie von ihren Diskriminierungserfahrungen berichten und ihnen bedingungslos geglaubt wird und nicht gleich erstmal gesagt wird, oh, das hat er falsch verstanden oder vielleicht ist es auch so und so, vielleicht hat er das ganz anders gemeint, sondern dass wirklich die Person mit ihren Erfahrungen zentriert wird, dass vertraulich beraten wird und dann geguckt wird, was braucht diese Person und nicht nur geguckt wird, was braucht diese Person, sondern die Person in diesem Raum eine Stimme finden kann und dann selber sagen kann, was brauche ich denn eigentlich? Welche Schritte möchte ich gehen? Was hilft mir, wieder in die Selbstermächtigung zu kommen oder in die Handlungsfähigkeit, um mich damit auseinanderzusetzen? Das heißt nicht unbedingt, dass diese Person, die diskriminierende Person, face-to-face konfrontieren muss, sondern es können ganz persönliche eigene Strategien sein, die da entwickelt werden. Und das finde ich immer sehr stärkend, dass man gar nicht gedrängt wird, ihr müsst jetzt unbedingt so und so handeln und dich fern und die Strategie verfolgen.
Ja, und es gibt in der Beratung keinen immer gleichen Ablauf, weil jeder und jede Person, die in die Beratung kommt, eben eine eigene Geschichte mitbringt. Und das finde ich, ist ein wichtiger Aspekt, dass der Raum sozusagen erstmal für diese Person geschaffen wird und möglichst ein vertraulicher Raum, in dem die Person diese Erfahrung einordnen kann und wir dann im nächsten Schritt auch überlegen können, was ist denn das Anliegen? Und diese Anliegen sind sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Menschen, die kommen in die Beratung und wissen schon auch sehr genau, dass sie auch rechtlich gegen die Diskriminierung vorgehen wollen, während andere sich erstmal fragen, ist das überhaupt Diskriminierung? Das liegt in der Natur der Sache, weil Diskriminierung ganz häufig ja nicht so offensichtlich ist, sondern ganz verdeckt abläuft und Menschen dann eben mit der Frage reinkommen, ist das, was ich erlebt habe, eigentlich Diskriminierung? Und dann im zweiten, was kann ich dagegen tun? So entwickelt sich der Prozess immer weiter und manche kommen rein und wollen diese Information oder wollen darüber sprechen und gehen dann nach Hause, nehmen das mit und kommen dann auch nicht mehr wieder, dann ist das auch schon abgeschlossen. In manchen Fällen entwickelt sich eben ein Beratungsprozess, der auch über viele Stunden gehen kann, zum Teil über Monate und Jahre und auch hinführt zu Intervention. Also sei es, dass wir einen Beschwerdebrief schreiben oder am Ende auch vor Gericht landen und den Fall auch vor Gericht mit begleiten. Das ist tatsächlich von Fall zu Fall ja ganz unterschiedlich. Also wir haben so einen typischen Beratungsprozessablauf, ne? Und trotzdem ist jeder Fall eben ganz einzelfallspezifisch.
Was ich auch total wichtig finde, ist, dass es eben ein vertraulicher Raum ist. Ne? Rita, du hast schon genannt, dass es parteilich ist. Das heißt, dass nichts gemacht wird, was die Person nicht selber möchte. Das heißt, die Person entscheidet, was gemacht werden soll. Und die Person entscheidet zum Beispiel auch, wie das benannt werden soll. Oder ne? Die Sprache der Person ist auch das, was zählt. Oder die Einschätzung der Person. Und wir sprechen der Person auch die Erfahrung nicht ab. Das ist ja auch tatsächlich ein zentraler Punkt der Antidiskriminierungsberatung. Und es wird dann eben gemeinsam geschaut, okay, was gibt es denn für Optionen? Möchtest du was machen? Was möchtest du gern machen? Was kann das für Folgen haben? Was kann das für Auswirkungen haben? Da auch mit der beraterischen Erfahrung, auch aus anderen Beratungsfällen, die nochmal einzubringen und dann die Person eben entscheiden zu lassen, und dass die Person zurück in eine Handlungsfähigkeit geben kann. Ist ja ganz oft auch so Suchbewegung, ne? Also es ist ja ganz selten so, dass es so linear abläuft, den Beratungsprozess, sondern es ist oft so ein Suchen und so ein verschiedene Perspektiven einholen und ja, darüber nachdenken. Und Personen haben ja auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedliche Energielevel, ne? Vielleicht ist am Anfang das Energielevel ganz hoch, es ist vielleicht auch eine Anspannung, eine Aufregung, ein Tatendrang. Und dann irgendwann ist vielleicht auch die Luft raus und die Person hat gar keine Energie mehr, sich jetzt damit zu befassen oder andere Sachen sind dann dringender. Es geht ja oft auch um sehr existenzielle Fragen, zum Beispiel zum Arbeitsbereich. Personen verlieren infolge von Diskriminierung ihre Jobs. Da müssen sie sich vielleicht auch erstmal um andere Fragen kümmern, ne? Um ihre Existenzsicherung. Das kann ja alles eine Rolle spielen.
Also ich glaube, die Frage von Ressourcen ist tatsächlich eine ganz wichtige für viele Menschen, die in die Beratung kommen. Ich wollte eigentlich noch mal darauf hinaus, was du gerade gesagt hast, dass die Personen selber den Prozess steuern und bestimmen, was eigentlich für, also ob Interventionen überhaupt gewünscht sind und wenn ja, welche. Und die Person es auch jederzeit stoppen kann. Also das heißt, wenn ein Beschwerdebrief geschrieben wurde und die Antwort vielleicht nicht die gewünschte Reaktion hervorgerufen hat, dann kann entweder weitergemacht werden oder gestoppt werden. Und es ist nicht ein Prozess in Gang gestoßen worden, wo dann das Antidiskriminierungsberatungsteam darauf besteht, jetzt weiterzumachen. Also für mich unterscheidet es sich dadurch auch stark von Arbeitgeberinstrumenten, die ja auch implementiert werden, oftmals nicht, aber ja auch oft implementiert werden in Unternehmen, die zum Beispiel Antidiskriminierungsbeschwerde stellen, also innerbetriebliche Beschwerde stellen. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, so eine Stelle einzurichten. Vom Gesetzlichen her muss man nochmal reden, wir vielleicht im zweiten Teil darüber, wie flächendeckend das umgesetzt wird. Aber das ist auch eine Möglichkeit für Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind im Arbeitsumfeld, diese innerbetrieblichen Beschwerdestellen aufzusuchen und es dort vorzubringen. Und dann muss der Arbeitgeber für das erstmal prüfen und gegebenenfalls auch die Antidiskriminierung abstellen. Aber der Prozess ist nicht mehr nur in der Hand der Personen, die die Beschwerde vorbringt, sondern sobald die Beschwerde vorgebracht ist, ist der Arbeitgeber zur Prüfung verpflichtet. Und deshalb, meiner Meinung nach, ist es immer auf jeden Fall sinnvoll, die Antidiskriminierungsberatung mit einzubeziehen und erstmal zu gucken, diesen Raum zu nutzen, um erstmal zu gucken, was ist da passiert, wie geht es mir damit und was möchte ich eigentlich unternehmen, damit auch wirklich die ganze Zeit ich diesen Prozess in der Hand habe und es nicht abgebe und auf einmal passieren Sachen, die dann auch nicht mehr rücknehmbar sind.
Das finde ich total wichtig und ich glaube, das erlebe ich auch, habe ich in meiner Beratung erlebt, dass die Menschen auch wirklich dankbar sind, dass sie jetzt erstmal diesen Raum haben und nicht sofort aus der Deckung sozusagen gehen müssen, weil natürlich die Befürchtung da ist, in dem Moment, in dem ich Diskriminierung anspreche, sei es bei der Arbeit oder bei meinem Vermieter oder wo immer das auch passiert, dass mir eben nicht geglaubt wird, dass das in Frage gestellt wird, dass ich auch zum Täter gemacht werde, zur Täterin gemacht werde, dass das bagatellisiert wird und ich einfach schlechte Erfahrungen mache und auch Konsequenzen fürchten muss, auch wirklich negative Konsequenzen, gerade in Bezug auf Arbeit und Wohnung. Und muss mir eben sehr genau überlegen, will ich das? Will ich das ansprechen? Und wie will ich das ansprechen? Und mit welchem Ziel? Und wer kann mich dabei unterstützen? Die Erfahrung aus der Beratungspraxis zeigt eben, was möglich ist, auch an Interventionen und was nicht, und kann eben auch dahingehend beraten, eine informierte Entscheidung zu treffen, was ich als nächstes machen möchte. Vielleicht notwendig ist jetzt schon eine anwaltliche Beratung zu suchen, ob es wichtig wäre, möglich ist, die Ansprüche geltend zu machen oder erstmal zu schauen, finde ich Verbündete bei meiner Arbeit, um das zu thematisieren. Suche ich vielleicht auch direkt anwaltlichen Rat, weil es auch dringend ist und vielleicht auch eine Frist läuft. Also erstmal so eine Klärung der Situation für mich, wie du gesagt hast, Areta, dass man erstmal schaut, wo stehe ich da eigentlich, ne, in der Situation und was ist mein Anliegen. Das finde ich ist das wirklich entscheidend, auch in der Beratung, dass ich diesen Raum habe, dann erst von da aus weitergehen kann und dann vielleicht auch direkt wirklich die Beschwerdestelle involviere oder auch nicht. Aber diese Zeit braucht es häufig, um das zu klären.
Ja, weil du hattest ja vorhin auch das Beispiel genannt, dass manche Personen in die Beratung kommen mit der Frage, ist das, was ich da erlebt habe, ist das Diskriminierung? Dass es manchmal auch erstmal um so eine erste Einordnung geht. Stellt sich ja auch die Frage, was ist denn Diskriminierung oder wie ist denn das Diskriminierungsverständnis in der Antidiskriminierungsberatung? Wie gehen wir damit um mit dieser Frage, wenn Personen mit einer Erfahrung kommen in den Raum und dann diese Frage stellen.
Ich hatte vorhin gesagt, es ist ganz unterschiedlich, wie Menschen in die Beratung reinkommen, mit einem ganz klaren Verständnis von Diskriminierung. Das stellen auch Sie nicht in Frage und sagen, ich bin diskriminiert worden, Punkt. Und haben das vielleicht auch, können das auch noch weiter ausführen und konkretisieren, sagen, warum ich diskriminiert worden bin, aufgrund von welchem Machtverhältnis oder Kategorie oder wie sie es dann benennen. Meistens ist es ja gar nicht so fachlich, wie sie das benennen, sondern sie sagen, ich bin diskriminiert worden, das ist Rassismus, oder ich bin diskriminiert worden, weil ich eine Frau bin, oder ich bin diskriminiert worden, weil ich eine Behinderung habe. Ja, und manchmal kommen Menschen in die Beratung, die sagen, ich glaube, ich bin diskriminiert worden. Und das hat, glaube ich, damit zu tun, dass ich, welche Worte sie dann auch immer finden, ich Migrantin bin, ich nicht Deutsch perfekt spreche, ich eine Einschränkung, eine körperliche Einschränkung habe, was immer sie auch in Bezug nehmen. Ne? Also das ist wirklich sehr unterschiedlich. Und dann gilt es irgendwie, das einzuordnen. Und wir ordnen das, versuchen das mit ihnen einzuordnen und zu sagen, es ist erstmal eine Verletzung, die sie erfahren haben, etwas, was sie in die Beratung bringt, das nehmen wir ernst. Ja, ohne das zu hinterfragen, ist das jetzt rechtlich gesehen eine Diskriminierung? Ist das nach AGG jetzt auch eine Diskriminierung? Oder ist das nach dem Grundgesetz eine Diskriminierung? Diese Frage stellt sich dann irgendwann. Ja, aber erstmal nehmen wir das als eine Erfahrung, eine Verletzung. Stellen wir es fest, nehmen wir das an. Und dann im nächsten Schritt klären wir, ist es denn auch rechtlich gesehen eine Diskriminierung? Weil daraus ergeben sich ja auch die Handlungsoptionen. Und wir wissen, dass das Diskriminierungsverständnis im AGG ja auch eingeschränkt ist. Also wir wissen beispielsweise, dass der Anwendungsbereich des AGGs beschränkt ist auf bestimmte Verhältnisse, Beziehung, Arbeit, Wohnung, Vertragsverhältnisse. Aber wenn ich beispielsweise durch die Polizei diskriminiert werde oder in der Schule, wird das nicht mehr vom AGG erfasst. Wir wissen, dass das AGG auch eingeschränkt ist, weil es nicht alle Diskriminierungskategorien beinhaltet. Also werde ich diskriminiert, weil ich Bürgergeld empfange oder weil ich viele Kinder habe beispielsweise. Auf dem Wohnungsmarkt ist das auch immer wieder fern der Fall. Dann spricht das AGG dazu nicht. Ne? Wir sagen nicht, dann ist es keine Diskriminierung. Wir sagen, das ist rechtlich gesehen keine Diskriminierung. Und das ist dann auch häufig der Ansatzpunkt für die Kritik am AGG, weil wir sehen, es ist eingeschränkt. Ne? Und gleichzeitig ist das AGG aber auch und Gesetze auch nicht alles, was ich natürlich für ungerecht halte in Bezugnahme auf eine Kategorie, ein Merkmal, was ich habe oder mitbringe, ist eine Diskriminierung, sondern das fragt auch dann, vielleicht ist diese Ungleichbehandlung ja eine, ist die gerechtfertigt? Vielleicht gibt es einen guten Grund für diese Ungleichbehandlung. Und auch da muss man natürlich schauen, warum ist es passiert? Gibt es hier möglicherweise einen solchen Grund? Und das ist etwas, was dann in der Regel die diskriminierungsverantwortliche Seite, wenn es nicht komplett geleugnet wird, die Diskriminierung, dann auch hervorbringen muss. Also dann in einem Prozess müsste dann die andere Seite das ja darstellen. Über all diese Fragen kann man sich ja wunderbar streiten. Und das passiert ja auch die ganze Zeit. Was ist Diskriminierung? Was ist nicht mehr Diskriminierung? Am Ende werden solche Fragen dann auch vor Gericht aufgehandelt, wenn sie nicht außergerichtlich gelöst werden oder verhandelt werden. Das sind ja auch gesellschaftliche Fragen, die da ausgehandelt werden. Wo fängt Diskriminierung an? Ist jemand mit einem hohen Körpergewicht diskriminiert wird, einen Arbeitsplatz nicht kriegt, ist das Diskriminierung oder nicht? Das AGG sagt aktuell, nein, es ist keine Diskriminierung. Oder nur in ganz, ganz wenigen Fällen. Es entwickelt sich ja weiter, dieses Diskriminierungsverständnis. Und wir bleiben nicht stehen bei dem, was uns das Gesetz vorgibt, sondern es ist ein Aushandlungsprozess. Jeder einzelne Fall ist auch ein Aushandlungsprozess.
Also ich finde auch, dass in der Antidiskriminierungsberatung ja auch immer wieder besprochen wird, hey, wir bewegen uns halt in gesellschaftlichen Machtverhältnissen, gesellschaftliche Machtstrukturen und das ist erstmal, also strukturelle Diskriminierung gibt es im Rahmen dieser strukturellen Machtverhältnisse erleben eben einzelne Diskriminierung, erfahren Diskriminierung auf unterschiedlichen Ebenen. Und das kann eben am Arbeitsplatz sein. Das war jetzt das Beispiel, was wir häufig genannt haben, weil es eben auch rechtlich geschützt ist. Das kann aber auch einfach auf der Straße sein. Es kann beim Einkaufen sein. Es kann im öffentlichen Nahverkehr sein. In der Schule, hat Bia auch gesagt, im Kindergarten, in allen möglichen Situationen im Alltag, in allen möglichen Wohnungsbereichen, durch alle möglichen Personen, KollegInnen, Polizei, Behörden, NachbarInnen, eben nur ein Bruchteil davon ist rechtlich geschützt aktuell, ne? Und auch wenn wir dafür kämpfen, dass dieser rechtliche Schutz erweitert wird, selbst wenn er erweitert werden würde, wäre immer noch nur ein Teil geschützt von den Erfahrungen. Und das ist ja auch Teil der Antidiskriminierungsberatung, das zu vermitteln und diese Übersetzungsleistung zu schaffen, also zu übersetzen, was ist denn vom Recht geschützt und was ist auch nicht vom Recht geschützt oder, wie du gesagt hast, eben gerechtfertigt durch irgendeinen Grund, der rechtlich anerkannt ist. Also auch diese Übersetzungsleistung sehe ich als Teil der Antidiskriminierungsberatung.
Ja, ich denke, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, diese Machtverhältnisse, ne, die spielen da eine Rolle. Das ist nicht losgelöst zu denken ohne Machtverhältnisse. Und das meinte ich auch, diese Auseinandersetzungen passieren ja genau vor diesen Machtverhältnissen. Wer bestimmt eigentlich, was Diskriminierung ist? Hm. Und das hat was mit aktuellen Machtverhältnissen zu tun, die sich ja auch verändern können und die weiter diskutiert werden. Aber die sind erstmal bestimmt. Ich denke, das, was wir machen in der Antidiskriminierungsberatung, ist, in diese Machtverhältnisse hinein zu intervenieren.
Ja, genau. Und ich glaube, um nochmal vielleicht auch für diejenigen, die es jetzt hören, das so einzuordnen, nur weil etwas rechtlich keine Diskriminierung vielleicht oder noch keine Diskriminierung, noch nicht als Diskriminierung anerkannt wird, heißt das nicht, dass man nicht trotzdem von Antidiskriminierungsberatung profitieren kann, weil es gibt natürlich viele, viele Formen von Interventionen, die trotzdem unternommen werden können und die oft auch zumindest einen Raum schaffen, in dem geredet wird über das, was passiert ist. Das heißt nicht, dass es immer flauschig und schön ist. Also das ist natürlich konfliktreich. Aber auch in solche Konflikte zu gehen, ist für insbesondere, ich komme ja jetzt aus diesem Arbeitsfeld, also aus dem Arbeitsbereich, das ist nicht immer schön und gemütlich, aber das bringt eigentlich Unternehmen auch immer weiter. Die Leute, die zu uns kommen, stoßen was an und das kann machen, dass sich im Arbeitsbereich generell etwas verändert in den Unternehmen, Leute besser Dinge adressieren können, die ihnen widerfahren, also dass die Kommunikationskultur meinetwegen sich verbessert, überhaupt das besprechbar zu machen, dass Diskriminierung geschieht.
Ich finde, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, was du sagst, tatsächlich, das wird häufig vergessen und das muss man auch so klar benennen. Antidiskriminierungsberatung hilft und wirkt nicht nur für die betroffenen Personen, indem wir da einen Raum schaffen, ihre Anliegen ernst nehmen und mit ihnen schauen, was sie konkret tun können und wie wir sie dabei unterstützen können, stärken können, sondern es hat immer auch eine Wirkung auf Institutionen. Es gibt einen Impuls in die Institution rein, weil wir das Thema Diskriminierung auf den Tisch legen, ja, weil wir sagen, hier ist was passiert. Also die betroffene Person tut das mit unserer Unterstützung oder manchmal bleiben wir ja auch sehr im Hintergrund, ja, und unterstützen nur sozusagen nicht, also wir treten gar nicht nach außen, sondern wir unterstützen sie, damit sie schreiben kann, damit sie in Gespräche gehen kann, die betroffene Person, ne? Und manchmal begleiten wir ja auch. Das ist ja sehr unterschiedlich. Aber es ermöglicht, Diskriminierung in den Institutionen anzusprechen und damit auch einen Impuls zu setzen, sich damit auseinanderzusetzen. Was heißt das denn, wenn jemand in unserer Institution eine Diskriminierungsbeschwerde hervorbringt? Sind wir eigentlich gut aufgestellt für dieses Thema? Wo kann man sich eigentlich bei uns hinwenden, wenn jemand diskriminiert wird? Machen wir das auch transparent, dass wir Beschwerden ernst nehmen, dass wir die entgegennehmen, dass wir die prüfen, dass wir dann auch wirklich interessiert sind, Diskriminierung, Barrieren abzubauen? Ist das alles schon Teil dieser Institution? Und da gibt es ja die Verbindung dann auch zu dem Thema Organisationsentwicklung. Das ist wie so ein Anstoß auch, ja, dass man so ein bisschen auch die Schwachstelle zeigt und sagt, schau mal, hier, na, da ist eine Kollegin oder eine Kundin, die benennt hier gerade Diskriminierung. Und seid ihr damit vertraut? Seid ihr professionalisiert zu dem Thema? Könnt ihr damit arbeiten? Nehmt ihr das ernst? Und was passiert am Ende damit? Deswegen sagen wir immer, Antidiskriminierungsberatung ist auch ein Impuls für institutionelle Veränderungen.
Also wir haben ja jetzt auch schon häufig über Interventionen gesprochen und verschiedene Interventionsmöglichkeiten. Und vielleicht können wir nochmal drüber sprechen, was es denn da für Optionen gibt, ne? Also wir haben geschaut, es gibt Beschwerdebriefe, es gibt eine Begleitung auch bei innerbetrieblichen Beschwerden. Und vielleicht können wir nochmal schauen, was gibt es noch für andere Interventionsmöglichkeiten? Also zum Beispiel Vermittlungsgespräche ist ja auch eine Form, die halt in bestimmten Bereichen oder in bestimmten Situationen hilfreich sein kann. oder Empowerment-Räume, Austausch schaffen mit anderen Personen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Dazu haben wir dazu Gedanken.
Also ich würde sagen, am häufigsten, das ist meine Erfahrung, wird der Beschwerdebrief genutzt. Das ist so quasi der Startpunkt von vielen Interventionen oder von einem Beratungsprozess. Im Zuge dessen werden ja dann auch möglicherweise Ansprüche geltend gemacht nach dem AGG. Das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz erfordert ja, dass man innerhalb von 2 Monaten nach Kenntnisnahme der Diskriminierung die Ansprüche geltend macht. Da sind viele Betroffene schon völlig überfordert davon, also sind ja selbst Beratungsstellen häufig überfordert davon, weil die Frage sich stellt, ab wann hat man denn Kenntnis von der Diskriminierung? Wie mache ich denn diese Ansprüche genau? Was bedeutet das denn, Geltendmachung der Ansprüche? Muss das eine besondere Form haben? Muss das schriftlich passieren? Wann muss das da eingehen? Also da stellen sich schon ganz, ganz viele Fragen. Betroffene sind dann dankbar, wenn eine Beratungsstelle das für sie macht oder wenn sie dabei unterstützt werden. Man muss auch wissen, also ich erlebe das immer wieder, dass ganz viele Menschen das nicht wissen, dass wenn ich das nicht innerhalb dieser 2 Monate gemacht habe, diese Ansprüche geltend zu machen, dann habe ich keine Möglichkeit mehr, eine Entschädigung einzuklagen. Also selbst in dem Fall, dass sich herausstellt, das ist eine ganz klare Diskriminierung, ohne Wenn und Aber. Und ich kann die auch wirklich beweisen, nachweisen. Ja. Wenn ich diese Frist nicht eingehalten habe, dann habe ich keine Möglichkeit mehr, eine Entschädigung einzuklagen. Und das ist schon eine wirklich sehr krasse Hürde, die wir in der Arbeit erleben, die auch die Betroffenen sehr stark unter Druck setzt, jetzt auch schnell agieren zu müssen und auch dazu führt, aus Verunsicherung oder Nichtwissen das gar nicht zu nutzen, dieses Instrument. Da könnte man jetzt ganz viel zu sagen. Ich glaube, das geht dann nicht so weit, aber das passiert in der Regel ja mit einem Beschwerdebrief, als das, würde ich sagen, zentrale Instrument in der Arbeit, erstmal auf die Diskriminierung hinzuweisen. In dem Beschwerdebrief wird das Anliegen, wird der Fall geschildert aus der Perspektive der Person, der betroffenen Person und nochmal fachlich von der Beratungsstelle eingeordnet. Und wenn dann gewünscht und sinnvoll, dann die Ansprüche auch geltend gemacht. Und daraufhin kann, muss nicht, aber kann die diskriminierungsverantwortlich gemachte Institution oder Person dann reagieren und es ist quasi dann der erste Austausch dazu, der dann eben sehr, auch wiederum sehr unterschiedlich auslaufen kann. Ne? Also konstruktiv oder eben auch sehr abwehrend. Und das ist auch wieder je nach Situation. Ich erlebe aber schon interessante, also habe ich zumindest zum Ende der Beratung erlebt, dass über die Jahre, ich habe 2008 angefangen in der Beratung, dass es durchaus mit den Jahren eine größere Bereitschaft gab, sich damit auseinanderzusetzen von den Institutionen, größeres Wissen auch dazu, aber auch zum Teil hatten wir auch Schreiben, wo direkt mit dem Anwalt geantwortet worden ist. Also es war sehr unterschiedlich, aber ich glaube schon, dass das, und das wäre jetzt aber vielleicht auch nochmal was für den zweiten Teil, da so ein Verständnis gewachsen ist überhaupt. Okay, was passiert da jetzt gerade? Da kommt eine Diskriminierungsbeschwerde. Oha, okay, da muss ich mich jetzt mit auseinandersetzen. Und ist aber auch ganz witzig, weil diese Schreiben in der Regel immer gleich anfingen. Wir sind ein Unternehmen mit 150 Mitarbeitenden, davon aus 50 verschiedenen Nationen. Und im Übrigen ist meine Frau aus XY und nichts liegt uns ferner, als zu diskriminieren. Das ist gerne so ein Einleitungssatz gewesen eines Beschwerdeschreibens. Und dann wurde mehr oder weniger darauf eingegangen. Aber es war trotzdem immer der Startpunkt. Und daran haben sich dann häufig angeschlossen, ein Vermittlungsgespräch, das man zu Gesprächen begleitet, anwaltliche Beratung eingeholt worden ist, in manchen wenigen Fällen Testing nochmal als Instrument genutzt wurde, was aber wirklich eine Herausforderung ist in der Beratung, Testing auch wirklich durchzuführen. Und natürlich auch sowas wie fallbezogene Öffentlichkeitsarbeit zum Tragen kommen kann. Und auch die Dokumentation an sich, finde ich, ist auch eine Intervention, also die jetzt nicht vielleicht sichtbar ist, aber es wird ja auch dokumentiert. Wir sagen immer, Dokumentation ist ein integraler Bestandteil der Antidiskriminierungsberatung und wird damit ja auch, der Fall wird ja damit auch dokumentiert, natürlich anonymisiert, aber auch das macht ja was, wenn im Jahresbericht der Antidiskriminierungsstellen die Diskriminierungsfälle, also quantitativ, aber auch qualitativ zum Teil, eben dargestellt werden. Wie sieht eigentlich das Diskriminierungsgeschehen aus? Mit welchen Anliegen wenden sich Menschen an uns?
Ich würde gerne noch einen Satz zum Empowerment sagen, weil ich das so schön fand, dass du das gerade genannt hast und auch als Intervention genannt hast. Meine Erfahrung oder unsere Erfahrung ist, dass das ein Instrument ist, was nicht zu unterschätzen ist, weil wir haben ja vorhin schon über die Ressourcen, emotionale Ressourcen, zeitliche Ressourcen etc. von den Ratsuchenden gesprochen. Und das ist auf jeden Fall ein Raum, den man aufmachen kann, wo nochmal unabhängig auch von den BeraterInnen für die diskriminierungserfahrenen Personen Strategien überlegt werden können. Also gemeinschaftliche Strategien von gleich betroffenen Personen. Und ich finde es deshalb so schön, weil wir bei ADA auch tatsächlich das Glück haben, Empowerment mit anbieten zu können. Also so, dass wir entweder Empowerment-Formate organisieren und externe Leute dafür als Moderation engagieren. Oder jetzt haben wir auch angefangen, selber Empowerment-Formate zu entwickeln. Und das ist nochmal ein Game-Changer, vor allem, wenn es dann so ein kontinuierliches Angebot wird.
Gefördert wird das Kompetenznetzwerk im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Mehr dazu online unter www.kn-ad.de. Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung des BMFSFJ oder des BAFZA dar. Für inhaltliche Aussagen tragen die Autorinnen und Autoren die Verantwortung.